Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habdank, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und ich sitze hier noch immer im Podcaststudio und habe den AD-Manager Jan-Philipp Schmitz zu Gast. Er ist nicht weggelaufen nach dem ersten Teil, das ist schon mal gut. Im ersten Teil des Podcasts, den wir letzte Woche ausgestrahlt haben, da ging es vor allem um Jans Aufstieg in die Top-Führungsriege eines 200 Milliarden Dollar schweren Private Markets Asset Managers, wie man da hinkommt und was er da so in 20 Jahren erlebt hat. Ganz schön viel kann ich an der Stelle nochmal zusammenfassen. Und wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte das dringend nochmal nachholen. Jetzt in der zweiten Folge heute wollen wir darüber sprechen, wie sich in diesen 20 Jahren, ja, so lang ist er schon bei Adyen, wie sich in dieser Zeit denn die Private Markets als Anlageklasse verändert haben. Da ist nämlich auch eine ganze Menge passiert. Und dazu hatte ich zum Ende von Teil 1 ja schon eine kleine, aber feine Teaserfrage gestellt. Und die wollen wir jetzt natürlich einmal auflösen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass man gerade sehr, sehr viel M&A-Aktivität sieht in der Asset-Management-Branche. Da werden sehr viele Asset-Manager von größeren Asset-Managern übernommen, damit die noch größer werden. Stichwort BlackRock und die 4-5 Transaktionen, die sie da gemacht haben. Adyen auf der anderen Seite hat es auf 200 Milliarden gebracht und weigert sich ganz vehement selbst zuzukaufen. Warum, Jan, warum hast du so Angst vor M&A?
Erstmal freue ich mich, wieder hier zu sein. Der erste Podcast hat schon riesig viel Spaß gemacht. Das lief richtig toll und ich freue mich jetzt hier heute beim zweiten auch dabei zu sein. Vielen Dank nochmal für diese Einladung. Ja, warum? Und wir sagen manchmal so ein bisschen augenzwinkernd, dass Adyen wahrscheinlich der größte globale alternative Investment-Akteur ist, der nur organisch gewachsen ist. Also wenn man sich nur organisch das Wachstum anguckt, tatsächlich alle anderen großen Akteure, ob es die Amerikaner sind, ob es ein paar andere Europäer sind, die haben alle was dazu gekauft, ob das mal ein Infrastrukturgeschäft war oder mal ein Secondary-Geschäft oder ein Credit-Geschäft oder Immobilien. Wir haben uns das auch immer mal angeguckt. Also es ist nicht so, dass wir da ganz resolut sagen, wir gucken uns das gar nicht erst an. Und ich will das auch für die nächsten Jahre gar nicht ausschließen. Im Gegenteil, es kann gut sein, dass da mal was passiert. Aber wir haben es tatsächlich alles organisch gestartet mit ganz kleinen Teams. Teilweise Leute, die schon bei uns waren und neue Sachen begonnen haben, aber vielleicht auch mit Leuten, die von draußen dazukamen, aber eben nur einzelne Personen und nicht ganze Teams und nicht ganze Firmen erst recht. Und klar, dadurch sind wir vielleicht nicht ganz so stark gewachsen wie andere, obwohl wir...
Die 200 Milliarden hättet ihr auch schneller haben können. Hättet ihr keine 30 Jahre mühevoll in organischer Arbeit. Also es geht auch schneller durch M&A.
Das ist richtig. Andererseits bürgen solche Übernahmen natürlich auch mal Risiken.
Stichwort Kultur.
Einmal Kultur und dann im Englischen sagt man so in unserer Branche Walking Assets. Aber man kauft natürlich in Leute, in Teams auf. Und natürlich kann man versuchen, die vertraglich einzubinden. Das ist auch üblich so. Die wichtigen Leute, irgendeine Lockup. Aber trotzdem, die können dann irgendwann auch gehen oder sind vielleicht weniger motiviert und sind ja dann beteiligt. Und also eine Sache ist Kultur, das andere ist, was passiert mit den Leuten später. Und da haben wir gesagt, wir haben eigentlich eine tolle Kultur und unsere Strategie ist eigentlich immer, junge Leute einzustellen in den jeweiligen Teams und die dann durch die verschiedenen Positionen zu befördern. Aber eben auch klar, erfahrene Leute, wenn wir was Neues beginnen, erfahrene Leute von draußen dazu zu holen. Aber eine andere Sache auch, wir hatten vielleicht das Glück, es ist gar nicht unbedingt die visionäre Sicht schon vor 30 Jahren, das muss man auch mal sagen, aber so ein bisschen haben wir es schon gedacht vielleicht, aber heute sind so wahrscheinlich mit die spannendsten Bereiche im gesamten alternativen Universum, also Alternative Assets, ist wahrscheinlich Secondaries und Infrastruktur. Klar, direktes Private Equity ist größer, aber das gibt's ja eben schon viel länger. Und die Wachstumsraten sind einfach nicht da, wie sie in den anderen Branchen sind, in denen ich gerade davor nannte, Secondaries und Infrastruktur. Und dementsprechend haben wir weniger den Zwang oder das Bedürfnis, auch in diesen Bereichen zu wachsen. Da sind wir ja schon Marktführer. Also im Secondary sind wir es, Infrastruktur in Europa sind wir Marktführer.
Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist VC, oder? Venture Capital.
Ja, Venture Capital. Also wir haben einen kleineren Growth Fund, aber da sind die Unternehmen üblicherweise tatsächlich schon profitabel. Aber es sind meist Minderheiten und sehr stark wachsende Unternehmen. Aber in der Tat, Venture Capital ist ja meistens, bevor die Unternehmen profitabel sind. Wir haben ein bisschen Exposure über unsere Secondary Fonds, wo wir manchmal große Portfolien gekauft haben in den USA und dann war dann ein Anteil von einem oder zwei Venture Fonds, die wir mitgekauft haben. Aber in der Tat ist es sehr gering und wir machen es nicht auf der direkten Seite. Direkt machen wir alles, was klassisches Private Equity ist. Also Small Cap, Mid Cap, Large Cap. Infrastruktur machen wir direkte Beteiligung. Private Credit machen wir direkt, Immobilien machen wir direkt. Aber in der Tat, Venture Capital nicht. Ich meine, warum nicht? Es ist nicht ganz leicht, in dem Bereich wirklich sehr erfolgreich zu sein. Vielleicht gerade in Europa auch, klar, in den USA, Silicon Valley und so. Da tut sich unheimlich viel. Und dann ist es auch am Ende, sind es auch natürlich nicht riesige Summen, die man üblicherweise investiert. Vielleicht ändert sich das gerade mit so ein paar Börsengängen, die da anstehen. Und da hat sich ja viel, viel getan. Und auch mit künstlicher Intelligenz und SpaceX und so weiter. Aber insgesamt sind die Fonds viel, viel kleiner. Die sind nicht so zu skalieren. Aber nochmal einen Schritt zurück. Also wir finden es sehr gut, so organisch gewachsen zu sein. Zum Beispiel in Europa decken wir alles ab. Aber kann es sein, dass wir vielleicht in USA oder in Nordamerika oder in Asien mal was dazu kaufen, wo wir noch nicht so stark sind, wie zum Beispiel im Private Credit Geschäft oder im Direct Buyout Geschäft oder das will ich nicht ausschließen. Also ganz, wir haben uns wirklich auch viel angeguckt, will ich sagen. Aber im Nachhinein haben wir gedacht, dass vom Risikorendite-Profil war uns das, haben gesagt, dann lieber nein.
Also diese ganzen großen Assets, die jetzt am Ende in der nahen Vergangenheit jetzt am Ende an BlackRock gegangen sind, sei es eine Global Infrastructure Partners oder eine HPS.
Ja.
Also auf der Private Credit Seite. Habt ihr euch das dann auch angeguckt? Also eigentlich ja fahrlässig, falls nicht, wenn sowas im Markt ist, oder?
Ja, also wir haben uns diese Unternehmen beziehungsweise ähnliche ja durchaus, da gab es Gespräche, da sprechen eigentlich alle mit allen. Aber ich erwähnte das in dem ersten Teil des Podcasts, dass die großen klassischen Asset Manager, eben eine BlackRock, eine State Street, eine Vanguard, aber auch manche in Europa, gucken, dass sie mehr in den alternativen Bereich gehen. Und dieser Druck ist bei uns natürlich ein bisschen weniger da, weil wir nur das schon immer machen. Aber ich will das gar nicht übrigens, das nicht falsch verstehen, das ist nicht kritisch gesehen. Ich glaube, das ist ein ziemlich schlauer Schachzug, ehrlich gesagt, in den Bereich zu gehen. Klar, jetzt gibt es Diskussionen über Private Credit, aber langfristig ist es ein riesiges Geschäft. Und ich glaube, das sind schlaue Investitionen, aber das werden die Herren dieser Unternehmen noch besser beurteilen können als ich. Ja.
Was sind denn, wenn ich mir jetzt die ganzen Anlageklassen angucke, die ja bis auf Venture Capital auch alle abdeckt, also für uns relevant, also wir definieren die Private Markets immer als Private Equity,
ja.
Venture Capital, ja. Private Credit, Infrastruktur und Real Estate.
Ja.
Wobei ja Infrastruktur und Real Estate auch wieder entweder Private Equity oder irgendwie Credit in der Form ist. Ne?
Ja, ja, also eigentlich, ja, richtig.
Und
ja.
Dann haben wir ja noch das Thema Secondaries, was ja aber ja auch irgendwie so ein
Querschnittsthema
ist. Wenn du jetzt auf deine 20 Jahre in den Private Markets zurückguckst, was sind denn da so innerhalb von diesen verschiedenen Asset-Klassen so die wirklich prägendsten und krassesten Veränderungen? Ja. So, weil irgendwie, also gibt's ja alles schon länger, ist ja alles jetzt nicht vor 3 Jahren erfunden, aber hat sich ja schon sehr viel getan in den 20 Jahren.
Unheimlich viel. Und generell hat sich der Markt entwickelt von ursprünglich mal nur Private Equity, was vor 40, 50 Jahren in den USA seinen Anfang nahm. Dann nach Europa vor vielleicht 30 Jahren. Wir waren klar einer der Pioniere vor 30 Jahren. Und dann auch nach Asien weitergegangen ist. Und ursprünglich war es eben nur Equity in Unternehmen, ob profitable, solide Unternehmen, Private Equity oder Venture Capital bei Unternehmen, die am Anfang stehen, Wagniskapital. Und die ganze Branche hat sich brutal entwickelt. Diese ganz anderen Bereiche haben sich seitdem weiterentwickelt. Und wenn ich in die einzelnen Bereiche mal reingehe, klar, Private Equity ist zwar jetzt gerade vielleicht in den letzten 1, 2, 3 Jahren mit etwas weniger Wachstum gesegnet, sage ich mal, als andere Bereiche. Aber das liegt daran, dass in den Jahren 21, 22 zu Covid unheimlich viel Geld in den Markt kam. Wir erinnern uns alle dran, die Märkte standen still. Und ob es die Zentralbanken waren und die Regierungen, die dann unheimlich viel Geld in den Markt gegeben haben. Alle hatten Geld, alle haben investiert und teilweise auch zu teuer eingekauft. Ja. Und das sehen wir auch gerade im Sekundärmarkt. Die Fonds aus diesen Jahrgängen, Vintages, wie wir es nennen, aber aus den Jahrgängen, werden nicht, wenn keine Kracherfonds, sage ich mal. Ja. Aber trotzdem ist Private Equity der größte Markt in diesem Bereich. Und Venture Capital natürlich in den USA unheimlich viel. In Europa tut sich auch mehr, muss man klar sagen. Und dann die anderen Bereiche, die jetzt brutal stark gewachsen sind, ist Private Credit, ist auch Infrastruktur. Private Credit ist interessant. In den USA nach der Savings and Loan Banking Krise, die ja schon viel früher war, in den 80ern, 90ern, hat sich der Markt dort schon entwickelt hin zu Private Credit. Das heißt, Geld wurde eingesammelt von institutionellen Kunden, Versicherern, Pensionsfonds, was auch immer. Es wurde gebündelt und dann wurde in Private Credit wurden Kredite ausgegeben. Das heißt, es sind viel weniger klassische Banken dort im mittelständischen Markt, die das noch finanzieren. Also die überwiegende Mehrheit ist mittlerweile in Private Credit hat in den USA. In Deutschland sind es immer noch die Banken, die einen Großteil des Geschäfts machen. Und das ist ja auch alles gut so. Ich denke, der Markt ist groß genug, dass die verschiedenen Akteure hier agieren können. Aber da hat sich unheimlich viel getan. Wir können auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, warum gerade Private Credit auch so negativ in der Presse ist, aber oder diskutiert wird. Ich will gar nicht sagen in den Medien, sondern generell auch in der Branche diskutiert wird, was ich für übertrieben halte. Und Infrastruktur, wir wissen es vielleicht als Deutsche oder sind sensibilisierter, möchte ich sagen, denn 500 Milliarden Paket, was ja jetzt vor einem Jahr geschnürt wurde, um eben in marode Infrastruktur zu investieren, das sind riesige Summen. Das ist nur Deutschland und auch damit wird nicht alles abgedeckt werden. Das ist natürlich ein globales Phänomen. Also man muss unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, um in Infrastruktur zu investieren. Und das kann alte Infrastruktur sein, aber es sind auch häufig, ob es jetzt digitale Infrastruktur ist. Die besteht ja, aber die muss ja auch mal wieder aktualisiert werden und auf den neuesten Stand gebracht werden. Und dann gibt es aber auch klassische Infrastruktur, ob das Mautstraßen, Brücken, ob das Flughäfen sind und so weiter. Und noch ganz, ganz wichtig, die gesamte Energieinfrastruktur. Das ist eine riesige Transformation aus verschiedensten Blickwinkeln. Was ich sagen will, ist, dass die Energiegewinnung, also erneuerbare Energie, aber erneuerbare Energien ist natürlich ein riesiger, riesiger Trend, der nicht nur in Deutschland, aber auch global riesig an Fahrt aufnimmt. Aber das gesamte Thema künstliche Intelligenz, Datencenter, wie verbinde ich das? Da sind wir auch erst am Anfang. Das sehen wir ganz sicher so. Das heißt, da muss unheimlich viel Geld investiert werden und dementsprechend hat sich diese Asset-Klasse Infrastruktur schon super entwickelt, viel Geld eingesammelt, aber auch da stehen wir eigentlich noch am Anfang. Also in allen Bereichen wirklich spannende Entwicklung, muss ich wirklich sagen.
Sehe ich auch so, finde ich auch total interessant. So für mich persönlich, also wir haben eine starke deutsche Brille, wenn wir auf die Private Markets gucken. Da ist so gefühlt, hat sich im Bereich Private Credit am meisten verändert und entwickelt. Also wenn ich jetzt vergleiche, wie war Private Credit früher oder in der Anfangszeit, nämlich mehr oder weniger war das eine Finanzierung von einem Private Equity LBO. Und wenn ich mir angucke, was heute die Spielwiesen sind, auf denen sich Private Credit Fonds rumtummeln, was ja auch diese Debatte auslöst, werden die denn so langsam mal systemgefährden, weil es einfach so viele Verflechtungen gibt in die Bankenwelt, in die Versicherungswelt. Wir haben dieses ganze Thema Asset-Based Lending, wo viele Fonds reingehen, NAV-Lending und ganz, ganz viele neue Spielarten. Also würdest du da bei der These mitgehen, dass wenn du jetzt mal so eine Evolution-Schablone so drauflegst, dass innerhalb von Private Credit in den 20 Jahren irgendwie so am meisten sich verändert hat?
Also ich glaube, alle Branchen haben sich wirklich stark verändert, aber in der Tat Credit, Infrastruktur, Secondaries habe ich übrigens nicht angesprochen, die sich auch stark aus einer kleinen Nische entwickelt haben zu einem großen Teil des Marktes, aber immer noch nur ein kleiner Prozentsatz sind von dem, was im Primärmarkt sozusagen eingesammelt wird. Also auch da ist noch riesiges Wachstum, was vor uns liegt aus meiner Sicht. Aber ja, zum Private Credit Thema. Ich sehe das relativ entspannt. Was ich sagen will, ist, die Branche ist recht professionell oder sehr professionell und es ist auch relativ darwinistisch. Also wenn man einen schlechten Fonds investiert hat und im Credit-Bereich, Private Credit, ist das noch sensibler als vielleicht im Private Equity oder im Venture Capital ganz besonders.
Kredit fällt aus oder nicht?
Genau.
Da kann ich nicht mit einem anderen Top-Performer das ausbilden.
Ganz genau so ist es.
Die zwei Ausfälle im Kreditportfolio und das Ding ist durch.
Genau, so ist es. Genau. Also bei zwei Kreditausfällen von 20, weil der Upside ist natürlich nicht so gut. Man hat eine garantierte Zinsbindung und das ist es. Und im Private Equity oder Private Infrastructure kann man das vielleicht noch aufholen mit anderen. Und dementsprechend, und ich kann aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, wir machen das Geschäft seit 2005. Wir waren einer der ersten Akteure in Europa, sind gerade dabei, den Private Credit 6 einzusammeln. Und unser Team hat hier einen super Job gemacht. Also wir haben über 20 Jahre investiert in Krisenzeiten, wie wir davor angesprochen haben. Und die Verlustrate, Loss Ratio, wie es ja bei uns in der Branche genannt wird, ist bei 0,03%, eigentlich nicht existent. Und eben weil man sehr gucken muss, welche Unternehmen finanziere ich, welche Management-Teams finanziere ich. Management-Teams sind ja, es ist Senior Management, aber auch welche Eigenkapitalgeber stehen dahinter. Wie gut sind die? Die haben ja auch einen Track Record. Und da haben wir natürlich ein super Netzwerk. Und dementsprechend glaube ich, da hat sich zwar viel getan, aber wie ich eingangs auch erwähnte, sind wir noch nicht annähernd da, wo der US-Markt ist. Also ich sehe da auch weiteres Wachstum. Und wenn man so eine gute Rendite oder so eine geringe Loss Ratio hinkriegt und dabei noch eine ganz gute Rendite hinkriegt.
Zur Loss Ratio muss natürlich nachhaken. Was ist es für eine? Also bezieht sich das wirklich auf einfach nur Kredit ist ausgefallen im Sinne von, gab irgendeine Form von Leistungsstörung? Oder ist da auch mit inbegriffen, Kredit ist ausgefallen, war aber besichert und man hat dadurch einen Teil seines Einsatzes wiederbekommen? Also was zählst du in diese 0,03% rein?
Also die 0,03 ist wirklich das, was dann am Ende ganz ausgefallen ist, aber das ist ja...
Also wirklich abgeschriebenes Geld.
Genau, was ja minimal ist. Die Kredite, wo eine Leistungsstörung war, die waren etwas höher. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, gut, dass du es ansprichst. Dann muss man eben die Erfahrung haben, sagen wir, ich gebe 20 bis 30 Kredite aus. Man will die alle natürlich erfolgreich zum Ende bringen und das ist uns auch nicht immer geschehen, ist uns halt immer gelungen. Aber bei 2, 3 hat man vielleicht etwas nicht hervorsehen können, ob es eine Disruption des Geschäftsmodells ist oder das Management wirklich Mist gebaut hat oder was auch immer. Und dann, das haben wir eben bei Ardian gut hinbekommen, würden wir auch Eigenkapitalgeber werden. Ja, wenn der Eigenkapitalgeber rausgeht oder sagt, er will da nicht noch mehr Geld reingeben, dann machen wir das. Das haben wir auch gemacht ein paar Mal, sehr erfolgreich, immer. Das kostet natürlich viel Zeit und Energie, aber das ist ganz, ganz wichtig, um seinen Track Record eben so gut, ja, weiterentwickeln zu können und an die Investoren das Geld dann auch wieder zurückzuzahlen.
Gab es, glaube ich, einen Fall im Pflegebereich, glaube ich, in Deutschland, ne?
Gab es auch mal, genau, ja. Ja,
ja. Ja, spannend. Ich würde gerne noch einmal in deinen Home-Turf, Sekundärmarkt. Der ist ja an sich krass gewachsen, verglichen mit vor 20 Jahren. Ich meine, ich erinnere mich noch aus der ersten Folge, hast gesagt, damals war euer Fonds 1 Milliarde groß.
Ja.
Der aktuelle ist 30 Milliarden groß. Das heißt, der Markt wächst ja auch immer so organisch mit dem Primärmarkt mit. Wir haben ja aber als Evolutionsschritt, zumindest wurde ja so von der Branche verkauft, dieses ganze Thema GP-led Secondaries, ja. Continuation Forces. Ja. Man verkauft, ein Private Equity Investor verkauft sein Portfoliounternehmen oder mehrere Portfoliounternehmen quasi an sich selbst.
Korrekt.
Was ja früher mal in der Branche ein absolutes No-Go war und jetzt als ein tolles neues Investitionsdeal oder Strategie verkauft wird. Wie stehst du dazu?
Wie stehe ich dazu? Also in der Tat...
LPs finden es ja unterm Strich, glaube ich, wenn sie die Wahl haben zwischen einem echten Deal und einem Continuation-Fonds, würden, glaube ich, nach meinen bisherigen Gesprächen 8 von 10 den echten Exit wählen.
Ja, also wie stehe ich generell dazu? Oder nochmal einen Schritt zurück. Ja, der Sekundärmarkt ist unendlich ist der falsche Begriff, aber es ist sehr stark gewachsen. Letztes Jahr etwa 200 Milliarden Volumen. Vor 5 Jahren war es noch unter 100 Milliarden und wir prognostizieren ein Volumen von etwa 300 Milliarden oder so. Transaktionsvolumen im Sekundärmarkt Ende dieser Dekade, also in 3 Jahren oder sowas, 3, 4 Jahren. Warum? In der Tat, es wurden mehr Fonds eingesammelt. Ein Teil davon findet den Weg in den Sekundärmarkt. Und der zweite Faktor ist, dass der Prozentteil oder was davon in den Sekundärmarkt geht, hat sich auch erhöht. Also als ich vor 20 Jahren begonnen habe, war das vielleicht 0,5%. Jetzt sind es 1,5 bis 2%. Also von dem, was auf den Büchern oder auf den Bilanzen von institutionellen Kunden, Versicherern, Pensionsfonds liegt, war es im letzten Jahr vielleicht so 2%, was in den Markt findet. Der Sekundärmarkt in vielen Branchen ist größer als der Primärmarkt. Also ich will nur sagen, wenn das auf 3, 4, 5% hochgeht, dann ist da auch ein Riesenwachstum. Zu den Continuation Vehicles. Also und beide Bereiche, man unterscheidet den Markt tatsächlich in LP-led Secondaries, also LP Limited Partner. Hier ist der Investor, der verkauft. Das ist auch unsere Stärke, unsere Hauptstrategie. Ardian ist dafür bekannt, dass wir überwiegend zu 80-90% LP-Portfolien weite große kaufen. Wir schließen es aber auch nicht aus. GP-led, also General Partner-led, nicht der Limited Partner, nicht der Investor, sondern der General Partner, der Fondsmanager, leitet das Ganze und sagt, hey, in der Tat, ich habe hier ein Asset, eine Beteiligung, oder mehrere, Single Asset versus Multi-Asset Continuation Vehicle, und verkaufe die. Und wir finden es nicht unbedingt schlecht klar, warum ist das passiert?
Also passiert ist es wegen Druck.
Ja, genau.
Also der Druck im Private Equity Markt in den letzten Jahren, schwieriges Marktumfeld, teuer eingekaufte Firmen, das vorhin selbst gesagt, aus dem Jahr 2021, die kriegt man auf echtem Wege nicht los innerhalb der normalen Private Equity Haltedauer. Schwierig über die Börse, also Strategen sind irgendwie zurückhaltend, aber zumindest, oder andere Private Equities zahlen nicht mehr den Preis. Dann versuche ich ein bisschen Zeit zu gewinnen als Notlösung und packst in so ein Continuation Vehicle. Also kannst ja widersprechen, aber das ist die, also meiner Meinung nach der ehrliche Ausgangspunkt, warum diese Transaktionsform denn überhaupt jetzt so in den letzten Jahren ins Rollen gekommen ist.
Genau, also in der Tat, weniger Liquidität. Aber ich würde auch sagen, dass sich viele Fondsmanager gesagt haben, warum verkaufe ich eigentlich alle 4-5 Jahre ganz generell? Also ich glaube, auch ein Teil dieses Marktes wird weiter bestehen, selbst wenn der Markt wieder ganz normal liquide ist, wie er es vielleicht 2018, 2019 oder so war. Weil man sagt, hey, das sind die Beteiligungen, die ich sehr gut kenne, die ich aber auch sehr mag, wo ich noch sehr viel weiteres Entwicklungspotenzial sehe. Und deswegen nehme ich gerade diese Beteiligung und bringe sie in ein Continuation Vehicle. Und ich finde, aus Investorensicht, wir spielen ja so ein bisschen beide Rollen bei Ardyn. Wir sind ein großer Limited Partner in allen Secondary-Transaktionen oder Primaries, wenn wir in andere Fonds investieren. Aber wir machen auch das Direktgeschäft und haben da auch schon mal Continuation Vehicle, ehrlich gesagt, kreiert. Und deswegen sehen wir es von beiden Seiten. Und aus Investorensicht, aus LP-Sicht, finde ich, ist es schon gut. Klar, am besten wird es verkauft am höchstmöglichen Preis an irgendjemand anderen. Super. Aber wenn das gerade nicht so funktioniert, dann gibt es ja trotzdem einen Prozess. Also es gibt schon, ist jetzt keiner, der das da für 50% vom Buchwert oder so verkauft. Im Gegenteil. Also man guckt immer, dass man möglichst am Buchwert ist. Oder vielleicht sogar ein kleines Premium. Und der Investor hat ja dann zwei Möglichkeiten eigentlich. Er sagt, ich verkaufe, es bringt ihm Liquidität. Aber es ist eigentlich nur eine Option. Er kann genauso rollen, also sich wieder beteiligen an dem neuen Unternehmen. Jetzt kann man sagen, okay, dann hängt er da wieder 3-4 Jahre drin. Das ist ein bisschen länger als vielleicht nur 1-2 Jahre sonst. Aber diese Continuation Vehicle haben auch üblicherweise nicht die Haltedauern wie ein First-Time-Investment von 5-6 Jahren vielleicht, sondern eher 3-4. Also der Anlagehorizont ist dann auch ein bisschen geringer. Die Fondsmanager üblicherweise, das, was sie aus dem Verkauf bekommen, also Gewinnbeteiligung, Carried Interest, wird üblicherweise zu 100% in das neue Vehicle gegeben. Also keiner oder der weit überwiegende Großteil, vielleicht gibt es ein paar wenige Fälle, aber der Standard ist, es wird alles in das neue Vehicle gegeben, auch dass man da wieder eine extreme Interessensgleichschaltung langfristig hat mit dem Investor, der drin geblieben ist. Also von daher, ja, es gibt eine Optionalität. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja.
Und ist auf jeden Fall ein großer Trend, der sich so in jüngere Vergangenheit, sage ich jetzt erstmal, gebildet hat.
Absolut.
Wie hat sich denn in 20 Jahren die Investorenlandschaft verändert? Also das war ja mal ursprünglich ein rein institutionelles Geschäft. Ja. Jetzt haben wir insbesondere in den letzten so 2-3 Jahren so gefühlt richtig Bewegung in dem Thema Privatanleger oder vermögende Privatanleger. Alles guckt irgendwie nach Osten, nach Asien, wo viel, viel Geld sitzt. So meine Wahrnehmung. Wie hat sich aus deiner Sicht in 20 Jahren die Investorenlandschaft innerhalb der Private Markets verändert?
Also ich betrachte das von zwei Ebenen. Das eine ist, wie von dir angesprochen, tatsächlich, dass dieser Privatmarkt, also Private Wealth, Privatkunden, immer stärker und stärker investiert sind. Aber wenn ich mir das gesamte Vermögen auf der Welt angucke, ist etwa die Hälfte bei institutionellen Kunden und die Hälfte bei Privatkunden. Aber nur, sagen wir, 10% der Investitionen in Private Markets kommt aus dem Privatkundenbereich. Das heißt, hier wird es eine riesige Anpassung geben in den nächsten Jahren. Und das ist sinnvoll auch für die Privatkunden, um sich zu diversifizieren. Klar, man kann auch in Aktien investieren. Dann hat man Equity, Public Equity, nicht Private Equity. Aber will ich unbedingt nur in volatilen Aktien sein? Die entwickeln sich natürlich auch sehr volatil. Aber auch, wenn ich im S&P bin, habe ich natürlich mittlerweile ein Exposure in vielleicht 10 Tech-Unternehmen, die fast die Hälfte ausmachen oder zumindest einen Großteil der Kursgewinne der letzten Jahre ausmachen und so weiter. Also diese Diversifizierung hilft da nur. Und deswegen ist unsere Annahme, dass dieser Trend gerade erst beginnt und dass sich da viel, viel tun wird. Keine Frage. Das ist das eine, die eine Sichtweise. Und die andere ist, die institutionellen Kunden sind weiterhin riesig und wachsen auch riesig. Und
echt, wachsen die noch riesig? Also die Wachstumsraten im Fundraising bei institutionellen, würdest du sagen, sind heute noch genauso wie vor 20 Jahren?
Also ich würde sagen, ich habe wieder die globale Brille auf. In den Märkten, die am stärksten saturiert sind, die amerikanischen Märkte zum Beispiel, der amerikanische Markt ist ziemlich gesättigt. Warum? Die machen das seit 30, 40 Jahren. Wenn ich da bei einem Public Pension Fund in Kalifornien oder in New York oder Florida bin, dann sagen die, okay, wir gehen jetzt von 12,5% Quote auf 15% für Private Equity oder für Alternatives. Ja, das ist dann nicht mehr so ein Riesenwachstum. Die wachsen aber insgesamt trotzdem auch noch als Institution ganz okay. In Europa zum Beispiel sind Versicherer große Investoren, aber die können bisher nur so 3% oder so machen. Die sind stark reguliert. Aber da ist auch gerade eine Umdenken, findet da statt, weil man sagt, wir müssen Geld mobilisieren in Europa für Unternehmensfinanzierung, Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur, was auch immer. Also da denken wir, tut sich auch was. Wenn es nur auf 5 oder 6% hochgeht, verdoppelt sich der Anteil. Und darunter ist aber auch immer noch ein Wachstum. Aber klar, die Riesenwachstumsmärkte sind Asien und der Nahe Osten. Und Asien schlicht, weil die Hälfte der Bevölkerung da ist, riesige Wachstumsraten, eine Mittelschicht, die stark wächst und die Mittelschicht dann Versicherungsprodukte haben will oder in Staatsfonds, Pensionsfonds automatisch mit drin sind. Wir haben die großen Staatsfonds aus Japan, aus Korea, aus China. Das sind alles Kunden von uns. Und die wachsen einfach riesig. Das sind riesige Kapitalsammelstellen. Ja, dagegen müssen sich die größten europäischen Versicherer, sind fast klein dagegen. Und das ist ein Riesenwachstum. Und übrigens, unsere Gelder heute sind etwa 45% europäische Gelder. Also schon die Mehrheit ist nicht mehr europäisch. Mhm. Wenn ich auf die gesamten Assets gucke.
Von diesen 200 Milliarden.
Genau. Also über 100 sind schon nicht mehr europäisches Geld. Allerdings, wenn ich mir das Jahr 25 angucke, ist etwa nur ein Drittel europäisches Geld. Und 2/3 Gelder kommen schon aus den anderen Märkten. Also es zeigt, dass der Trend dahin geht. Aber ich will auch nochmal sagen, Europa finden wir gut. Also, weil es ist ein riesiger Markt weiterhin. Es sind 500 Millionen Leute. Es ist ein riesiger Wirtschaftsblock, der nur von den Amerikanern geschlagen wird. In der Größe, die etwa so groß wie China heute. Also da ist viel. Und wenn eben die Regulierung sich ein bisschen ändert, hoffen wir, dass dann natürlich noch mehr Geld zu uns oder in die Branche reingeht, ganz generell. Und der Nahe Osten, um den nicht ganz zu vergessen, von der Bevölkerung kleiner, aber natürlich riesige Einkommen von Öl oder Gas, Erdgas. Einnahmen, und das sind halt auch riesige Kapitalsammelstellen, und die das übrigens sehr, sehr professionell verwalten, mit tollen Leuten. Und das gilt für die Vereinigten Arabischen Emirate, das gilt für Saudi-Arabien, das gilt für Kuwait, wie auch immer.
Wie sind denn die Verhandlungen mit diesen Staatsfonds? Also ich stelle mir da ja bildlich den deutschen Sachbearbeiter von einer Pensionskasse vor, ja, und dann irgendwie so den Scheich, den, ja, Ölscheich, der... Mhm. Ja. Sagt, ja, wem gebe ich jetzt meine 10 Milliarden? So. weiß jetzt nicht, ob du noch in deiner Position jetzt mit dem deutschen Sachverständigen redest oder so, aber kannst du mal so ein bisschen mitnehmen, wie denn so diese Gespräche mit diesen großen, ja, arabischen oder asiatischen Staatsfonds, wie das so abläuft?
Also das sind üblicherweise hochprofessionell geführte Unternehmen, muss man ja sagen, oder Anlageinstitutionen, Staatsfonds. Ja. Die haben sich meistens mit die besten Leute, haben sie gewinnen können, um für sie zu arbeiten, die dann häufig auch dahin ziehen. Teilweise haben sie aber auch, ich war gerade gestern in London, habe einen großen Staatsfonds aus Asien dort getroffen, der auch ein Büro dort hat. Die haben dann ihre 3, 4 Outposts, Büros in New York, London, Hongkong, wie auch immer. Und also sehr professionelle Leute, meistens lokale Leute, wenn sie halt ihre Outposts oder ihre Büros woanders haben, aber eben auch häufig super gut ausgebildete Leute, die davor in London oder New York waren und dann in die Zentrale zu denen gehen. Und die sind sehr, sehr smart und die wissen genau, was sie für eine Nachfragemacht haben oder was sie durchsetzen können. Also die verhandeln sehr hart. Aber das sind riesig, riesig. Da haben wir auch, also, und nichts gegen die deutschen Investoren. Ich hatte ja davor gesagt, wie wichtig die deutschen Investoren, aber auch die französischen und europäischen für uns sind. Aber klar, da muss man schon viel Klinken putzen, hier in Europa, um zu einer Kapitalsumme zu kommen, die es dann da vielleicht gibt. Aber dafür sind doch alle Leute da unten vor Ort und belagern die. Also das ist schon ein guter Wettkampf, im positiven Sinne, sportlich gesehen.
Ja, ist schon krass, was sich da einfach in 20 Jahren so verändert hat. Ich glaube, da könnten wir auch noch Jahre drüber sprechen. Aber ich glaube, wir sind auch schon wieder zeitlich,
okay,
limitiert jetzt für die zweite Folge. Ich würde gerne noch mal, um dieses Thema abzuschließen, auch hier nochmal wie in der ersten Folge so eine kleine Blitzrunde zu ein paar Marktfragen machen. Also auch ja, nein, entweder oder Hauptsache eine kurze, prägnante Antwort. Bereit?
Bereit.
Sind denn Private Markets noch ein Nischenthema oder sind sie schon wirklich im Mainstream angekommen?
Sie sind im Mainstream angekommen.
Gibt's eine Sache, die du dir aus der guten alten Zeit der Private Markets zurückwünscht und vielleicht eine Sache, wo du sehr froh bist, dass das heute kein Thema mehr ist?
Es waren natürlich ganz schöne Zeiten damals, vor 20 Jahren. Man hat einen Fonds eingesammelt, dann nach 1, 2 Jahren den nächsten Fonds, die nächste Aktivität. Mittlerweile ist das, man hat 5, 6, 7 Produkte gleichzeitig im Markt Und das Umfeld ist natürlich viel kompetitiver geworden. Also man hat viel mehr Käufer, man muss Wertschöpfungspotenzial heben. Das ist alles schwieriger geworden. Ja.
Also was du dir so guten alten Zeit zurückwünscht, ja, das nehme ich jetzt raus, das nicht so kompetitive Umfeld. So, aber auch eine Sache, wo du froh bist, dass das heute echt kein Thema mehr ist.
Ja, dass man die Asset-Klasse und das Geschäftsmodell groß erklären muss. Jeder weiß eigentlich, was es ist und sieht die Vorteile. Ja.
Die Private Markets sind ja gereift über die Jahre. Wettbewerb ist größer geworden, hast du gerade gesagt. Deswegen jetzt eine schöne kleine Ja-Nein-Frage. Haben denn die Private Markets heute noch dasselbe Renditepotenzial wie vor 20 Jahren?
Ja, ich denke, es agiert so ein bisschen mit den Zinsentwicklungen. Also wenn die Zinsen höher sind, müssen die Renditen ein bisschen höher sein. Wir versuchen immer im Private Equity, sagen wir, 10% Überrendite zu erwirtschaften und das klappt eigentlich. Die sind jetzt natürlich, die Zinsen sind niedriger als vielleicht vor 3-4 Jahren, deswegen sind die Renditen noch ein bisschen runtergegangen, aber die Outperformance zu einem zinslosen Darlehen ist immer noch da, würde ich sagen. Ja.
Mhm. Institutionelle oder Retail-Investoren, wo liegt für Private Market Asset Manager das größte Wachstumspotenzial?
Wachstum, Privatanleger, aber beide Märkte weiterhin super wichtig, weil institutionell einfach riesig groß ist.
USA oder Asien, welchen Markt würdest du als europäischer Asset Manager jetzt definitiv als nächstes erschließen, wenn du beide Märkte noch nicht hättest? Gehst du in die USA oder gehst du als erstes nach Asien?
Ich bin etwas biased als Head of Asia, aber der US-Markt ist für uns tatsächlich sehr, sehr wichtig und Fokus ist erstmal da, weil es der größte Markt der Welt ist. Der größte Kapitalmarkt, der größte Private Equity Markt und so weiter. Aber wir wollen alles angehen, nach und nach und nach. Ja.
Gibt ja gerade auch sehr viel Hype- und Hysterie-Themen. Das würde ich gerne mal so ein bisschen einordnen. Ja. Vervollständige mal den folgenden Satz bitte. Am meisten überschätzt wird von Investoren gerade das?
Das Risiko im Private Credit Geschäft.
Also das Risiko wird überschätzt.
Ja. Mhm. Also ich sehe es nicht so kritisch, wie da teilweise in den Medien drüber geredet wird.
Und was oder welches Risiko wird deiner Meinung nach von Investoren gerade am meisten unterschätzt?
Generell, dass das alles so weitergeht. Alle sind so ein bisschen eingelullt. Die Märkte entwickeln sich weiterhin gut. Da kann es auch Korrekturen geben. Da müsste man drauf aufpassen, glaube ich, als Investor. Auf jeden Fall.
Und auch nochmal eine Medienfrage.
Ja.
Was stört dich denn gerade besonders in der medialen Berichterstattung über die Private Markets? Gibt es da einen Punkt, was dich regelmäßig so auf die Palme bringt, wenn du die Zeitung aufschlägst, dass du denkst, die checken es einfach?
Eigentlich gar nicht so. Ich meine, wir haben Private Credit angesprochen, aber zum Beispiel künstliche Intelligenz ist ein Riesenhype-Thema, aber das ist gut, dass da so viel drüber berichtet wird und das wird ein Riesenwachstumsbereich sein. Und ich denke, dass auch die Medien, wenn ich das mal so sagen darf, sich wirklich weiterentwickelt haben und sehr, sehr erfahren sind. Natürlich nicht jeder so erfahren wie die Börsenzeitung, aber dass da wirklich viel Fachwissen auch mittlerweile angekommen ist und deswegen differenziert betrachtet wird. Es ist nicht alles super, aber man versteht die Assetklassen besser und was es eben auch an Vorteilen hat. Ja, dass Geld da reinkommt, ob das Eigenkapital ist, Fremdkapital, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, all das. Also von daher wird da gar nicht mehr so kritisch aus meiner Sicht berichtet. Das war vielleicht vor 15, 20 Jahren die Heuschreckendebatte noch mit Müntefering, wir erinnern uns alle anders, aber das ist mittlerweile wirklich nicht mehr der Fall. Also deswegen auch ein Lob an die Presse und die Medien, muss ich mal sagen.
Das ist auch ein perfektes Schlusswort. Ich sag vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, die du mitgebracht hast, für die 2 Folgen. Hat super, super viel Spaß gemacht.
Es war eine große Freude für mich. Wirklich toll und viele spannende Themen besprochen. Danke, vielen, vielen Dank.
Ist eine ganze Menge passiert in 21 Jahren bei Adyen und in 20 Jahren bei oder innerhalb der Private Markets. Viele spannende Geschichten. Danke dir, dass du die mitgebracht hast. Und ich werde mal interessiert verfolgen, ob ihr eure Nachfolge irgendwann vielleicht mal über einen Börsengang regelt. Nehm mal mit, es ist nicht ganz vom Tisch und M&A schließt ja auch nicht kategorisch aus. We will see.
Super, vielen, vielen Dank.
Und damit ziehen wir einen Schlussstrich drunter. Das war die 2. Folge mit Jan-Philipp Schmitz. Ich hoffe, dass ich euren Wünschen gerecht geworden bin und die Folge so geworden ist, wie ihr euch das gewünscht habt. Freue mich wie immer sehr über Feedback. Schreibt mir da gern über LinkedIn, E-Mail, wie auch immer. Und ja, wünsche euch jetzt wie immer erstmal ein schönes, angenehmes Wochenende und natürlich immer ein gutes Händchen mit euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.